Deutschlandfunk Kultur Interview.
Immerhin eins hat schon geklappt. Das EU-Parlament wählte einen Sozialdemokraten zum neuen Parlamentspräsidenten, genau wie es sich die europäischen Regierungschefs gewünscht hatten. Der Italiener David Maria Sassoli soll nun 2,5 Jahre lang diese Versammlung leiten. Danach folgt im Parteienproporz ein Konservativer. Und das könnte der deutsche Weber sein. Dass aber keiner der Spitzenkandidaten bei der Wahl Kommissionspräsident werden soll, sondern Ursula von der Leyen, das hat viele verärgert. Die SPD-Politikerin Katharina Barley etwa, die sagte:
Das ist nicht das Versprechen, das den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl gegeben wurde, dass sie entscheiden können, wer EU-Kommissionspräsident wird.
Da war schon das Wort von der Wählertäuschung, das gestern immer wieder auftauchte. Und darüber möchte ich sprechen mit Josef Janning. Der Politikwissenschaftler leitet das Büro der proeuropäischen Denkfabrik Europäischer Rat für Außenbeziehungen in Berlin. Herr Janning, guten Morgen.
Guten Morgen.
Auch für Sigmar Gabriel ist die Nominierung von Ursula von der Leyen, wie er sagt, ein Schlag ins Gesicht der Wähler. Verstehen Sie diese Empörung?
Nein, ich verstehe den öffentlichen Frust und auch die Verwunderung. Aber die Empörung der politischen Akteure kann ich nur parteipolitisch werten. Denn wenn man es so darstellt wie Frau Barley, dann hat man den Wählern zu viel versprochen. Die europäischen Verträge geben dem Europäischen Parlament nicht das alleinige Recht, den Kommissionspräsidenten zu entscheiden, sondern der Europäische Rat muss eine Person nominieren und dabei die Ergebnisse der Wahlen berücksichtigen, wie es in den Verträgen heißt. Und das Europäische Parlament muss diese Nominierung dann mehrheitlich annehmen. Das ist das Verfahren. Und wenn man dann den Wählern verspricht, nein, ihr allein mit eurer Stimme entscheidet, und das kommt dann nicht dabei heraus, dann kann ich die Wähler verstehen, aber ich kann nicht Politiker verstehen, die sich danach über genau diesen Vorgang empören. Was passiert ist, mag vielleicht nicht jedem gefallen, aber ist genau das, was die europäischen Verträge für diesen Fall vorsehen.
Glauben Sie denn, dass die Wähler diese Feinheiten tatsächlich begreifen oder begriffen haben vor der Wahl?
Nein, diese Feinheiten haben sie nicht begriffen und man hat ihnen ja auch keinerlei Feinheiten nahegelegt, sondern man hat ihnen diese Vereinfachung vorgelegt in dem Glauben, dass dieses von den Wählern als Stärkung der Demokratie und als zusätzlicher Anreiz zur Wahl zu gehen interpretiert werde. Und ich glaube, da müssen politische Akteure fein aufpassen, dass sie die Verdrossenheit oder auch die Kritik, die viele Menschen am politischen Prozess haben, nicht dadurch steigern, dass man im Versuch, die Dinge zu vereinfachen, sie so vereinfacht, dass man zu falschen Schlussfolgerungen kommt.
Der Versuch war ja gut gemeint. Es ging um das Demokratiedefizit der Europäischen Union. Ist denn eine Ursula von der Leyen, mal angenommen, sie wird tatsächlich EU-Kommissionspräsidentin, für Sie demokratisch ausreichend legitimiert, obwohl sie ja nur von den EU-Regierungschefs vorgeschlagen wurde?
Naja, wenn sie Kommissionspräsidentin wird, dann hat sie die Mehrheit im Europäischen Parlament erhalten, sonst wird sie es nicht. Ja, sie hat nicht nur die Unterstützung der Staats- und Regierungschefs, was das wesentliche Gremium in dieser Union ist, die nach wie vor ja kein Bundesstaat ist, und sie hat die Unterstützung des Europäischen Parlaments. Und das ist für mich eine Legitimation, an der man nicht zweifeln muss.
Gibt viel Kritik natürlich an der Transparenz. Wie kam es zu diesem Vorschlag? Ganz genau wissen wir es nicht. Wir wissen nur, Präsident Macron soll sie vorgeschlagen haben. Und dann fällt immer wieder das Wort von der Hinterzimmerdiplomatie. Damit soll kritisiert werden. Dort wird gemauschelt und nicht demokratisch abgestimmt. Könnte man umgekehrt auch sagen, Kompromisse sind eben nur dann möglich, wenn die Öffentlichkeit nicht jedes Detail kennt?
Ich glaube, dass viele Menschen in ihrem privaten Leben das sicherlich nicht anders halten würden. Sie möchten auch nicht alle Dinge, die für sie wichtig sind, wo aber unklar ist, ob sie erreichbar sind, in aller Öffentlichkeit verhandeln, sondern man braucht Räume, gerade in Situationen, in denen der Kompromiss oder der Interessenausgleich das Wesen der Zusammenarbeit und der Kooperation ist, braucht man Situationen, in denen man Dinge sondieren kann, indem man Dinge auf den Tisch legen kann, indem man zunächst feststellen kann, ob etwas zustimmungsfähig ist, um möglicherweise ohne Gesichtsverlust einen Vorschlag auch wieder abräumen zu können. Deswegen würde ich gerne eine gewisse Ehrenrettung für das Hinterzimmer einfordern. Natürlich ist Transparenz wichtig. Und natürlich wäre es gut, wenn mehr Information vorläge darüber, was eigentlich im Europäischen Rat vor sich geht. Die wesentlichen Informationen an die Öffentlichkeit kommen nur aus den Mündern der jeweils beteiligten Staats- und Regierungschefs, die sie in Richtung ihrer eigenen Öffentlichkeit sprechen. Und da sind mitunter sehr viele Unterschiede oder unterschiedliche Geschichten dabei. Aber neben dem Transparenzgebot braucht es Gelegenheiten, in denen gerade so exponierte Akteure wie Staats- und Regierungschefs sich gewissermaßen aneinander heranrobben können, indem sie versuchen können, die Unterschiede zwischen ihnen durch einen neuen Vorschlag, eine neue Lösung, ein neues Paket zu überwinden.
Warum hat denn Ihrer Ansicht nach dieses offene Verfahren, den stärksten Kandidaten bei der EU-Wahl zum Kommissionspräsidenten zu machen, warum hat das nicht funktioniert?
Weil das Verfahren, so wie es angelegt worden ist, auf den gewissermaßen den alten Mehrheitsverhältnissen beruht. Das Europäische Parlament ist über Jahrzehnte dominiert worden von einer informellen großen Koalition zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten auf europäischer Ebene, die unter sich die wesentlichen Dinge ausgemacht haben und die unter sich auch diese Idee der Spitzenkandidaten geboren haben. Und solange dieses System so steht, hat es auch eine gewisse Plausibilität. Mhm. Denn dann wäre nach dieser Wahl klar gewesen, gut, die stärkste der beiden Familien ist die EVP, deren Kandidat ist Weber. Also hätte das Parlament sich mehrheitlich für Weber ausgesprochen, so wie es sich 2014 mehrheitlich für Juncker ausgesprochen hat. Das war diesmal nicht der Fall. Weber hat keine Mehrheit im Europäischen Parlament erhalten und Tindemans hat auch keine Mehrheit im Europäischen Parlament gefunden. Das wäre auch in der deutschen Politik, nach unseren Bundestagswahlen, nicht zu einer automatischen Kanzlerschaft des Spitzenkandidaten der stärksten Partei geworden. Ja, und das muss man auch auf europäischer Ebene berücksichtigen. Die heutigen Mehrheitsverhältnisse sind komplizierter, müssen erst in einem Prozess hergestellt werden. Ja, wenn man am Thema bleiben will, dann müsste man in der Tat den Prozess zeitlich so strecken, dass zunächst das Europäische Parlament feststellen kann, für welche Art inhaltlich-politisch-personelle Konstellation das Parlament denn eine ausreichende, stabile Mehrheit finden kann.
Sagt Josef Janning. Der Politikwissenschaftler leitet das Büro der proeuropäischen Denkfabrik Europäischer Rat für Außenbeziehungen in Berlin. Herr Janning, herzlichen Dank.
Sehr gern.